SWR aktuell global.
Das Umweltmagazin. Ich bin Katja Jansen. Schön, dass Sie dabei sind. Grob zwischen 13.000 und 16.000 Kilometer Luftlinie. So weit ist die Antarktis von Deutschland entfernt. Und doch ist Deutschland mitverantwortlich und managt eines von drei antarktischen Schutzgebieten. Fritz Hertel, Antarktisforscher und Ornithologe vom Umweltbundesamt, ist da kürzlich erst hingesegelt.
Wir sind dann da an Land gegangen und standen praktisch sofort in der Pinguinkolonie. Also die brüten dort tatsächlich überall, soweit das Auge reicht, auf der ganzen Insel Pinguine, Pinguine, Pinguine. Das war schon toll.
Ja, und zwar nicht irgendwelche Pinguine, sondern Adelie-Pinguine. Was die so besonders macht und wie wir an ihnen den Zustand der Antarktis ablesen können, darüber habe ich mit Fritz Hertel gesprochen, mehr dazu gleich. Außerdem geht's um Kritik von Umweltexperten, die warnen, die Bundesregierung plant gerade Gesetze, die den Umweltschutz stark abschwächen. Und wir schauen uns ein Vogelschutzprojekt in Polen an, bei dem es eine Art Vogelbabyklappe gibt. Die Antarktis. Weit weg, eiskalt und wichtig. Denn die Region hat großen Einfluss auf Weltklima und Meeresökosysteme. Schutz und Beforschung des sensiblen Erdteils teilen sich zig Staaten untereinander auf. Auch Deutschland spielt inzwischen trotz großer Entfernung eine wichtige Rolle. Managt das Schutzgebiet Danger Islands. Das Highlight dort sind die Adelie-Pinguine. Um die 70 cm groß, schwarz-weiß, relativ kleiner Schnabel und ein weißer Ring ums Auge. Vor kurzem hat ein deutsches Expeditionsteam diese Pinguine besucht. Mit dabei war Fritz Hertel vom Umweltbundesamt.
Global, das Gespräch.
Herr Hertel, ich vermute jetzt mal, die Reise ins Schutzgebiet war nicht ganz ohne, oder?
Ja, das ist korrekt. Das ist allerdings bei einer Fahrt mit dem Segelboot in die Antarktis auch nicht anders zu erwarten. Denn wir müssen natürlich erstmal, um dorthin zu kommen, ins Gebiet um die antarktische Halbinsel über die berüchtigte Drake-Passage rüber. Und je kleiner das Boot, desto heftiger kann diese Erfahrung ausfallen. Und so war es auch in unserem Fall. Da hatten wir dann Sturm, Windstärke bis 8 und 5 bis 6 Meter hohe Wellen. Das ist noch nicht dramatisch, vor allem nicht, wenn man auf einem größeren Boot ist. Aber in so einem kleinen Segelboot ist es dann schon sehr deutlich zu spüren.
Jetzt ist die Antarktis gut 40 Mal so groß wie Deutschland. Sie sind zu den Danger Islands gesegelt. Wo genau sind wir da?
Ja, die Danger Islands ist ein Archipel bestehend aus 7 relativ kleinen Inseln, die gerade mal zusammengenommen 4,5 Quadratkilometer groß sind. Und die liegen an der nordöstlichen Spitze der antarktischen Halbinsel, der Bereich der Antarktis, der Südamerika gegenüber liegt. Man sieht sehr viel Fels und Berge, also viel Gestein auch, aber überwiegend eben Gletscher und Eis. Grün kann man dort tatsächlich auch sehen, allerdings besteht das hauptsächlich aus Moosen und Flechten.
Die Danger Islands sind seit Mai 2024 deutsches Schutzgebiet, auch weil da die weltweit größte Kolonie der Adelie-Pinguine lebt, mehr als 2,5 Millionen Pinguine. Was macht die so besonders?
Die Adelie-Pinguine sind deswegen so besonders, weil sie die einzige Pinguinart neben dem viel bekannteren Kaiserpinguin sind, die ausschließlich in der Antarktis vorkommen. Also sprich eine Art, die an die wirklichen Extreme der Antarktis angepasst sind und ganz weit im Süden auch noch vorkommen. Pinguine können, wie viele andere Seevögel auch, als Indikatoren für den Zustand des marinen Ökosystems stehen. Denn diese Pinguine im Falle der Adelies ernähren sich zur Brutzeit ausschließlich oder vornehmlich von Krill. Und wenn die Pinguinbestände beispielsweise abnehmen oder der Bruterfolg abnimmt, dann hat das meist unmittelbar mit der Verfügbarkeit von Krill zu tun. Andere Pinguinarten sind flexibler in der Nahrungswahl, wie zum Beispiel der Eselspinguin, der im Übrigen auch vorkommt auf den Danger Islands. Die können, wenn kein Krill verfügbar ist, leichter auf Fisch zum Beispiel umsteigen. Der Adelie-Pinguin tut sich damit schwerer und deswegen ist er für uns ein guter Indikator.
Jetzt waren Sie gerade mit Ihrem Team im Schutzgebiet, werden in circa 2 Jahren nochmal hinfahren. Was genau wollen Sie denn da rausfinden?
Wir haben ja die Verantwortung, uns um dieses Schutzgebiet und somit auch um den Zustand der Schutzgüter zu kümmern. Das primäre Schutzgut hier bei den Danger Islands sind die Adelie-Pinguine. Und wir können praktisch nur Aussagen über deren Status und über die Effizienz des Schutzes treffen, wenn wir die Pinguine regelmäßig besuchen, die Bestände erheben, um dann abzuleiten, nehmen die Bestände ab oder zu? Also wie geht es den Pinguinen? Das ist das primäre Ziel, das herauszufinden, und dafür haben wir den Startschuss gesetzt. Ein weiteres Ziel ist es, zumindest für die nächsten Jahre herauszufinden, wo die Pinguine zur Brutzeit ihre Nahrung suchen. Also wo liegen die Hauptnahrungsgebiete? Denn wenn wir diese identifizieren können, dann wollen wir die in einem weiteren Schritt in der Zukunft in das Schutzgebiet integrieren. Denn im Moment sind nur die Brutplätze der Pinguine geschützt, also die Inseln selber, ohne die umliegenden Meeresgebiete. Wir wollen also die Meeresgebiete, wo die Hauptnahrungsgebiete liegen, der Pinguine in das Schutzgebiet integrieren, um so den Schutz der Pinguine zu vervollständigen und deutlich effizienter zu machen.
Inzwischen ist die Antarktis ja ein ziemlicher Tourismusmagnet. Da fahren zig Kreuzfahrtschiffe im Jahr hin. In die Schutzgebiete dürfen aber nur wirklich ganz ausgewählte Menschen. Was ist das für ein Gefühl, da vor Ort zu arbeiten?
Das ist natürlich ein wahnsinnig erhebendes Gefühl, denn ich bin ja eigentlich Schreibtischtäter und ich versuche hier von meinem Büro aus die Antarktis zu schützen, und das seit vielen Jahren, indem ich mir Konzepte ausdenke und an Papieren schreibe und so weiter und so weiter. Und jetzt haben wir es mal mit einer ganz praktischen Sache zu tun. Uns ist es gelungen, ein Schutzgebiet, ein wertvolles, erstmal zu finden, zu identifizieren, zu beschreiben, andere Vertragsstaaten auch zu überzeugen, dafür zu begeistern, dass wir es hier mit einem echten Schatz zu tun haben, weil wir eine riesige Pinguinkolonie haben, die wir schützen können. Und dann diesen Schutz in die Praxis umzusetzen und dann auch dran zu bleiben, das ist natürlich wahnsinnig toll und erhebend.
Manche fragen sich vielleicht trotz aller Begeisterung, warum ist das so wichtig, dass Deutschland sich mit diesem Schutzgebiet in der Antarktis engagiert? Was meinen Sie?
Einmal, wenn wir von den Pinguinen selber reden, dann ist es natürlich wichtig, dass wir die größte bekannte Kolonie dieser Pinguinart auch tatsächlich schützen. Das ist für die Pinguine wichtig und für das Ökosystem vor Ort wichtig. Es hat allerdings auch noch einen anderen Aspekt, einen politischen. Damit signalisieren wir eindeutig, Deutschland nimmt seine Verantwortung in der Antarktis auch ernst. Wir sind den Schritt gegangen, wir haben uns erstmalig als Deutschland engagiert und ein Schutzgebiet gefunden. Und jetzt nehmen wir diese Verantwortung auch an, kümmern uns auch um das Gebiet und auch um das Schutzgut, unser primäres, was die Pinguine sind.
Die Adelie-Pinguine in der Antarktis, wichtige Klimabotschafter unter deutschem Schutz. Wir reisen zurück aus der Antarktis ins politische Berlin, denn während es im Schutzgebiet gerade gut läuft, gibt es an der Umweltpolitik der Bundesregierung Kritik, und zwar vom Umweltrat. Das sind 7 sachverständige Experten, die die Bundespolitik in Umweltfragen beraten, und die haben gerade einen Appell an die Koalition veröffentlicht und warnen vor Rückschritten im Naturschutz durch aktuelle Gesetzesvorhaben. Jan Zimmermann berichtet.
Die Kritik des Sachverständigenrats für Umweltfragen ist schnell auf den Punkt gebracht.
Der Umweltschutz ist im Moment als ein nachrangiges Politikfeld zu verorten,
sagt Wolfgang Köck, Mitglied des Sachverständigenrats, und bedeutet, der Umwelt- und Naturschutz kommt zu kurz. Vor allem die geplanten Gesetze und Maßnahmen, um Bauprojekte und Genehmigungen zu beschleunigen, liegen den Experten im Magen. Zu pauschal sollen vor allem zahlreiche Verkehrsprojekte wie neue Straßen schnell durchgewunken werden, zum Beispiel mit Hilfe des sogenannten Infrastruktur-Zukunftsgesetzes, das sämtlichen Projekten mit dem Label überragendes öffentliches Interesse Vorfahrt gibt.
Das bedeutet, dass hier die Umwelt sozusagen eher stört und sich nur dann durchsetzen kann gegenüber solchen Infrastrukturprojekten, wenn es von überragender Bedeutung ist, dass gerade diese Natur an einem ganz konkreten Ort gehalten wird. Das wird kaum noch der Fall sein.
Und das wird aus Sicht der Sachverständigen höchstwahrscheinlich Folgen haben. Böden, Luft, Artenvielfalt, das Klima und letztlich die Gesundheit der Menschen könnten darunter leiden. Diese Kritik teilen viele Oppositionspolitiker im Bundestag, zum Beispiel Jan-Niklas Gesenhus von den Grünen.
Das, was die Bundesregierung jetzt vorgeschlagen hat, schwächt den Umweltschutz und macht Verfahren rechtsunsicherer und klageanfälliger. Und deswegen werden sie am Ende auch nicht zu Beschleunigung führen, sondern nur Umweltzerstörung ermöglichen. Und das ist natürlich aus ökologischer Sicht extrem problematisch.
Er kritisiert, dass durch die geplanten Gesetze alles Mögliche schnell umgesetzt werden soll. Doch wer alles priorisiert, beschleunigt am Ende gar nichts, so Gesenhus.
Was etwas für Beschleunigung bringen würde, wäre Priorisierung, also eine klare Priorisierung der Infrastrukturvorhaben, die jetzt wichtig sind.
Gemeint sind nachhaltige Projekte, wie der Ausbau der erneuerbaren Energien, des Strom- und Bahnnetzes. Und es brauche
ausreichend Personal in den Behörden, damit die Genehmigungsverfahren auch schnell bewilligt werden können, und eine konsequente Digitalisierung.
Denn oft seien nicht die Umweltprüfungen das Problem, sondern die langen Bearbeitungszeiten in den Behörden. So sieht das auch der Sachverständigenrat. Die Bundesregierung wehrt sich. Verkehrsminister Patrick Schnieder von der CDU.
Wir nehmen diese Kritik sehr ernst. Wir bewerten sie. Wir sind allerdings anderer Auffassung. Wir müssen schneller werden. Daran besteht überhaupt kein Zweifel. Wir müssen Bürokratie abbauen, Doppelzuständigkeiten abbauen. Manchmal habe ich den Eindruck, alle reden von Bürokratieabbau. Aber wenn es sie dann tatsächlich betrifft, dann machen sich alle vom Acker.
Von seinem Acker, also aus seinem Haus, kommt das von den Experten besonders kritisierte Infrastruktur-Zukunftsgesetz. Schnieder verspricht jedoch:
Umweltschutz leidet darunter nicht. Die Standards bleiben erhalten. Wir machen es nur handhabbarer.
Nur handhabbarer? Die Analyse der Sachverständigen kommt zu einem anderen Ergebnis. Nun liegt es am Bundestag. Dort werden die entsprechenden Gesetze in Kürze beraten. Die Experten hoffen, dass die Abgeordneten gegensteuern und den Natur- und Umweltschutz stärken. Der Sachverständigenrat für Umweltfragen und Oppositionspolitiker appellieren, Verfahren und Projekte nicht gegen, sondern mit Natur- und Umweltschutz zu beschleunigen.
Neue Projekte zügig auf den Weg bringen und gleichzeitig den notwendigen Umweltschutz gewährleisten, das ist ein Spagat, den wir auch aus der Energiewende kennen. Bis 2030 sollen 80% unseres Stroms in Deutschland aus erneuerbaren Energien kommen. Ob wir dieses Ziel erreichen, ist noch nicht klar, vor allem bei den Plänen von Wirtschaftsministerin Katharina Reiche zum weiteren Ausbau der erneuerbaren Energien. Aber was helfen könnte, ist neben mehr Ausbau von Wind- und Solarstrom auch den erzeugten Strom zu speichern, für Zeiten, in denen weniger Wind weht oder keine Sonne scheint. Möglich machen sollen das zum Beispiel Großbatteriespeicher. Sven Kästner fasst zusammen, was in dem Bereich schon geht.
Es ist eine der Unwägbarkeiten in der Energiewende.
Dunkelflaute.
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 Was passiert in der Dunkelflaute, wenn weder die Sonne scheint noch der Wind weht?
Ja, was passiert dann? Zum einen Strom importieren aus dem riesigen europäischen Verbundnetz. Zum anderen Gaskraftwerke hochfahren, die künftig mit Wasserstoff aus erneuerbaren Energien laufen sollen. Können auch riesige Batteriespeicher helfen? Lukas Koltermann forscht an einem solchen mit 5 Megawatt Leistung an der RWTH Aachen, der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule.
Da können wir auch Rückschlüsse ziehen auf größere Systeme, die jetzt aktuell im Markt dann gebaut werden.
Die Technologie hat sich in den vergangenen Jahren rasant weiterentwickelt. Gleichzeitig sind die Preise gesunken, hunderte neue Projekte entstanden. Eine mehrtägige Dunkelflaute aber können die Batteriespeicher bisher nicht überbrücken.
Da ist das primäre Ziel eher wirklich ganz kurzfristige Ereignisse auszugleichen. Das heißt im Bereich von wenigen Sekunden bis in, sag ich mal, eine Stunde. Das heißt, wenn da auch zum Beispiel konventionelle Kraftwerke hochfahren oder runterfahren, aber auch wenn zum Beispiel der Verbrauch sich sehr spontan ändert, dann sind es Ungleichgewichte und die werden dann ganz kurzfristig mit den Batterien ausgeglichen.
Derzeit sind im deutschen Netz Großbatterien mit einer Kapazität von 4 Gigawattstunden installiert. Das ist deutlich weniger als die gesammelte Speicherkapazität in Privathäusern und Betrieben. Alles in allem stehen deutschlandweit nach Zählung der RWTH Aachen 25 Gigawattstunden zur Verfügung. Eine recht kleine Reserve, sagt Vinzenz Regener von der Forschungsstelle für Energiewirtschaft.
Wenn wir uns vorstellen, wir würden den gesamten deutschen Strombedarf nur aus diesen Speichern decken wollen, dann wären die aktuell in weniger als 30 Minuten leer.
Auch das zeigt, dass mehrtägige Dunkelflauten aus anderen Quellen überbrückt werden müssen. Fachleute weisen aber darauf hin, dass Batteriespeicher in der Energiewende die Stromnetze entlasten können. Das ist auch eines der Ergebnisse des Kooperationsforums Großbatteriespeicher von mehr als 50 Energieunternehmen, organisiert von der Forschungsstelle für Energiewirtschaft.
Es ist nicht sinnvoll, das Netz so auszulegen, dass es in jeder Stunde des Jahres die volle Leistung abtransportieren kann. Sie würden ja auch keine Straße auslegen, sodass Sie sicher gehen können, dass es nie einen Stau gibt. Dann würden die Kosten für die Energiewende aus dem Ruder laufen.
Stattdessen können Großbatterien direkt an Windturbinen oder Photovoltaikanlagen dann Energie speichern, wenn starker Wind weht oder viel Sonne scheint und die Netze nicht all diesen Strom sofort an die Verbraucher weiterleiten können. Wind- und Solaranlagen können dann kostensparend mit weniger als ihrer Maximalleistung ans Netz angeschlossen werden, rechnet Bernhard Wille-Hausmann vom Fraunhofer Institut für Solare Energiesysteme vor.
Wenn wir zum Beispiel 1 Megawatt Photovoltaikanlage haben, dann hat die nur ganz selten wenige 10 Stunden im Jahr diese volle Leistung vom Megawatt, und mit einem Batteriespeicher kann ich die Anschlussleistung lässig auf die Hälfte, auf 500 Kilowatt oder sowas in der Größenordnung reduzieren.
Andererseits können Industriebetriebe Stromkosten sparen, wenn sie Großspeicher direkt neben ihren Anlagen installieren. Denn die Energiepreise steigen, wenn gerade viel gebraucht, aber nur wenig erzeugt wird. Es ist also wichtig, dass die Batteriespeicher an der richtigen Stelle stehen. Dann müssen Netzbetreiber auch weniger Infrastruktur für deren Anschluss neu bauen.
Ein guter Standort sind zum Beispiel ehemalige Kraftwerkstandorte, wie zum Beispiel Kernkraftwerke, weil sie sehr einen starken Netzanschluss auch für Einspeisung haben.
Ganz generell gilt, kurze Schwankungen bei der Stromerzeugung können Batterien sehr effektiv ausgleichen. Für die
Dunkelflaute.
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 Also längere Perioden ohne Wind und Sonne sind dagegen Gaskraftwerke wirtschaftlicher.
Aber erst wenn die auch mit grünem Wasserstoff betrieben werden, sind sie eine klimafreundliche Backup-Lösung für Engpässe bei den Erneuerbaren. Draußen kündigt sich allmählich der Frühling an. Erste Schneeglöckchen, Krokusse und weitere Frühlingsblüher kommen aus dem Boden. Manche Vögel kehren schon aus den Winterquartieren zurück. Für viele Menschen der Startschuss, auch selbst wieder mehr nach draußen zu gehen. Und egal ob bei der Gartenarbeit, beim Sport im Freien oder beim Waldspaziergang, Zecken begegnen uns oft in der Natur. Und sie breiten sich, begünstigt durch den Klimawandel, immer weiter aus. Forschende der Uni Hohenheim haben gerade einen Bericht zu den Risiken vorgestellt. Margareta Holzreiter hat die Details.
Sie sind die wohl größte Bedrohung, die bei Spaziergängen in deutschen Wäldern auf uns lauern kann. Dabei sind sie meist kleiner als 5 mm und erstmal sehr unscheinbar. Zecken breiten sich klimawandelbedingt immer weiter aus. Nicht die Spinnentiere selbst sind für uns gefährlich, sondern die Viren und Bakterien, die sie in sich tragen und auf uns übertragen können. Die Gefahr, durch einen Zeckenstich an FSME zu erkranken, steigt in Deutschland weiter an. Der Virologe Gerhard Dobler forscht am Nationalen Konsiliarlabor FSME am Institut für Mikrobiologie der Bundeswehr in München.
Das Risiko, sich mit FSME zu infizieren, ist jetzt heute 5 bis 10 Mal höher als noch vor 40 Jahren vor Einführung der Impfung.
Das gilt etwa für Risikogebiete in Baden-Württemberg und Bayern. Über 80% der FSME-Fälle werden in diesen beiden Bundesländern gemeldet. Auf niedrigerem Niveau steigen die Zahlen aber auch in anderen Bundesländern. Für 2025 sind mit bundesweit fast 700 Fällen zwar noch nicht alle FSME-Fälle offiziell bestätigt, die Zahl der gemeldeten Erkrankungen hat aber jetzt schon einen neuen Rekord erreicht. Früher folgten auf solche Rekordjahre Verschnaufpausen von 1 bis 2 schwachen Jahren. Seit 2016 beobachtet die Parasitologin Ute Mackenstedt von der Universität Hohenheim allerdings ein starkes FSME-Jahr nach dem anderen.
Diese Periodizität, ein Jahr mit einer hohen Anzahl an FSME-Fällen, gefolgt von einem Jahr mit weniger FSME-Fällen, das geht uns in den beiden letzten Jahren komplett verloren.
Eine Infektion mit FSME kann unbemerkt bleiben. Sie kann aber auch Symptome wie Kopfschmerzen, Schwindel oder Lähmungen verursachen. In sehr seltenen Fällen verläuft sie tödlich. Eine Impfung bietet einen hohen Schutz. Der entscheidende Treiber dieser Entwicklung ist der Klimawandel. Milde Winter und warme Trockenperioden begünstigen nicht nur die Ausbreitung von Zecken, sondern auch die Vermehrung von Nagetieren. Das ist entscheidend, denn Nagetiere dienen den FSME-Viren als Reservoir. Laut dem Virologen Gerhard Dobler beeinflusst ihre Population die Virusverbreitung stärker als die bloße Anzahl der Zecken.
Wenn schönes Wetter ist, dann explodiert die Nagerpopulation innerhalb kurzer Zeit. Und das hat dann eben auch wieder Auswirkungen auf die Übertragung auf Zecken und damit auf die Übertragung auf den Menschen.
Zusätzlich wollen Forschende einen weiteren Effekt des Klimawandels überprüfen. Denn es könnte sein, dass Zugvögel, die aufgrund von Klimaveränderungen ihre Flugroute ändern, so eine neue Viruslast nach Mitteleuropa bringen. Was Zugvögel auf jeden Fall mitbringen? Fremde Zeckenarten wie die tropische Hyalomma. Sie könnten sich bei steigenden Temperaturen langfristig bei uns ansiedeln. In Deutschland weitaus verbreiteter als FSME ist die ebenfalls durch Zecken übertragene Borreliose. Auch bei der Borreliose werden in manchen Bundesländern mehr Erkrankungen beobachtet. Schätzungen gehen von deutschlandweit jährlich bis zu 100.000 Fällen aus. Für die Borreliose gibt es zwar keine Impfung, allerdings kann sie in frühen Stadien mit Hilfe von Antibiotika behandelt werden. Der beste Schutz bleibt aber die Vorsorge, also lange Kleidung und regelmäßiges Absuchen des Körpers nach Aufenthalten in der Natur. Mittlerweile nicht nur im Sommer, sondern am besten das ganze Jahr über.
Zecken sind weiter auf dem Vormarsch, auch weil die Erderhitzung ihnen neue Lebensräume öffnet. Jetzt aber noch zu Tieren, bei denen die meisten weniger Angst oder Ekelgefühle entwickeln: Vögel. Denn für die bietet der Warschauer Zoo jetzt eine ganz besondere Rettungsstation an, nach dem Vorbild einer Babyklappe. Wer einen Wildvogel in Not findet, kann ihn in einem Karton einfach in ein Fach legen, ohne Formalitäten und rund um die Uhr. Jürgen Buch hat sich das mal genauer angeschaut.
Wenn Paulina Damska bemerkt, dass das Warnlicht in ihrem Vogelkrankenzimmer im Warschauer Zoo leuchtet, dann weiß sie, vorne am Eingang hat wieder jemand einen verletzten Vogel vorbeigebracht. Aber nicht einfach so abgelegt, sondern in den neuen Ptakomat gelegt. Ptak, das ist das polnische Wort für Vogel. Soweit ich weiß, ist das unsere eigene Erfindung. Wir haben versucht, alles vorherzusehen, was passieren kann. Mit der Zeit werden wir sehen, ob das unsere Erwartungen erfüllt. Soweit ich weiß, sind wir die Ersten in Europa, die so etwas haben. Der Ptakomat funktioniert fast wie eine Packstation. Er erklärt sich von selbst. In mehreren Sprachen ist beschrieben, was zu tun ist, wenn man mit einem Vogel in Not hierher kommt, erklärt Paulina Damska. Man kann den Vogel in einem Karton zu uns bringen. Man meldet sich am Eingang beim Sicherheitsdienst. Dann kann man die Treppen zu unserem Gebäude runtergehen. Das ist alles ausgeschildert. Es gibt nur den einen Weg. Und hier drin kann man die Schachtel mit dem Vogel in eines der Fächer stellen. Es ist eine große Metallwand mit 25 verschließbaren Fächern. Alles absolut hygienisch. Es gibt einen Tisch, Kartons, ein Waschbecken. Vjeslav hat eine Türkentaube gebracht und ist erstmal ein bisschen skeptisch angesichts der Neuerung. Wir bringen seit 3 Jahren Vögel hierher. Ich denke, hier sollte ein Mensch sein, der die Tiere entgegennimmt. So schiebt man sie in ein Regal wie eine Sache. Aber sie sind hier in sehr guten Händen. Und von der anderen Seite öffnet ja schnell jemand, sehe ich. Da hat schon jemand aufgemacht. Paulina ist schon unterwegs. Tempo ist so wichtig, denn wir haben keine Ahnung, was diesem Vogel fehlt. Er leidet unter Atemnot und keucht. Kann sein, dass das Schlüsselbein gebrochen ist oder irgendwo Blut ist, wo es nicht sein sollte. Ich verabreiche erstmal Notfallmedikamente. Warten wir, bis der Vogel sich beruhigt hat. Dann kann er vom Tierarzt untersucht werden. Ich habe erstmal keine gebrochenen Knochen oder großen Wunden festgestellt. Das ist jetzt erste Hilfe. Wer einen verletzten Wildvogel zum Ptakomat bringt, sollte auch einen Zettel ausfüllen, damit Paulina und ihre Kolleginnen wissen, was passiert ist. Die häufigsten Gründe dafür, warum Vögel verletzt werden, sind schon vorgedruckt. Angriffe eines Hundes oder einer Katze, Kollision mit einer Fensterscheibe oder Verkehrsunfall. Der Ptakomat im Warschauer Zoo bietet kleine und sehr große Vogelaufbewahrungsfächer. Zu unserem Vogelasyl ist vorhin ein Patient gebracht worden in sehr kritischem Zustand. Das war ein schwarzer Schwan, ganz schön groß. Und obwohl es ihm so schlecht ging, sehr aggressiv. Die meisten verletzten Vögel, die zum Ptakomat gebracht werden, sind Tauben. Sie machen mehr als ein Drittel aller Patienten aus. Auch ein Taubenbaby ist hier gelandet. Ich muss ihm etwas zu trinken geben. Alleine kann es das nicht, also muss ich das machen. Alle 1-2 Stunden schaue ich nach ihm und entscheide, ob es wieder etwas braucht oder ob ich noch warte. Es braucht unbedingt Flüssigkeit, damit es nicht austrocknet. Wasser mit Vitaminen gereicht in einer Pipette. Wenn die Wildvögel wieder gesund sind, werden sie in die freie Natur entlassen. Es sind viele Patienten, um die sich die Vogelstation im Zoo von Warschau kümmert. Jeden Tag im Schnitt mehrere Dutzend, im gesamten vergangenen Jahr über 9000. Das war auch der Grund dafür, dass der Ptakomat eingerichtet wurde. Rund um die Uhr zugänglich, um die verletzten Vögel in hygienisch einwandfreier und sicherer, warmer Umgebung entgegenzunehmen.
Vogelschutz per anonymer Abgabe, ein niedrigschwelliges Angebot, von dem verletzte Vögel profitieren, denn für die Finder ist das wenig Aufwand. Spannendes Konzept. Das war Global, das Umweltmagazin. Vielen Dank für Ihr Interesse. Machen Sie es gut.